Herzlich willkommen bei der fünften Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Timo Bracht. Den meisten von euch muss ich Timo sicherlich nicht vorstellen, aber Ehre wem Ehre gebührt, deshalb mache ich es trotzdem. Timo Bracht ist neunfacher Ironman-Sieger, hat zweimal die Ironman EM in Frankfurt gewonnen und ist ebenfalls zweifacher Sieger der Challenge Rot. Dazu kommen unzählige Podiumsplatzierungen bei renommierten Mittel- und Langdistanzen auf der ganzen Welt, die er über die Jahre gesammelt hat. Außerdem ist er 2009 Sechster und 2011 Fünfter beim Ironman Hawaii geworden. Und im vergangenen Jahr ist Timo Bracht im Alter von 42 als Profi zurückgetreten. Das haben sicherlich viele von euch mitbekommen und verfolgt. Seitdem hat sich natürlich viel gewandelt und genau darüber habe ich mich mit ihm unterhalten, über die sportlichen und privaten Veränderungen seitdem, über bewegende Momente in seiner Karriere, seine größten Erfolge, Rückblicke auf seine Laufbahn und die neuen Funktionen, mit denen er dem Triathlon trotzdem weiterhin noch erhalten bleibt. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch. Timo, du bist letztes Jahr quasi als Profi zurückgetreten nach 14 Jahren. Was hat sich seitdem geändert?
Hallo erstmal, ja, einiges. Wo soll ich da anfangen? Der Schritt war schon geplant auch, kam auch zum richtigen Zeitpunkt. Man ist dann doch als Profi, wenn einem der Sport so viel Spaß macht, wie er mir auch gemacht hat und dann noch die ein oder anderen Erfolge auch da sind. Natürlich gehen dann da hinten raus die Jahre so schnell rum, ehe man sich's versieht, ist man dann schon ewig lang Profi auch und da muss man halt echt gucken, dass man da auch einen guten Absprung erwischt und mit einem guten Gefühl auch rauskommt, ich sag mal aus der ganzen Tretmühle Profisport und rückblickend ist mir das ganz gut gelungen, nur dann die Monate danach, da macht man sich schon Gedanken, Mensch, wie ist das dann so, weniger Training und mehr Entspannung, kannst auch mal ein paar Bier mehr trinken. Und das dann aber darüber nachzudenken, das dann zu erleben, das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe und da bin ich eigentlich auch noch mittendrin.
Jetzt ist es auch gar nicht so lange her, also da quasi erst ein paar Monate, würdest du sagen, du hast dadurch ein bisschen Abstand zum Triathlon bekommen oder quasi gar nicht, nur deine Funktion hat sich geändert?
Doch, der Abstand, der ist schon da. Natürlich verfliegt auch die Zeit, weil ich mich auf andere Dinge jetzt auch konzentriert habe, viel Privates nachgeholt habe, Umzug hinter mir habe und ja, einfach, du verdrängst auch relativ schnell Dinge, so die allmorgendlichen Schwimmeinheiten und so, die fallen dir dann gar nicht mehr auf, wenn sie nicht mehr da sind. Insofern, ja, ist es natürlich schon ein Unterschied zu dem, was war, aber durch das, dass es auch neue Aufgaben gibt, neue Ziele auch und vor allem auch ein bisschen so eine Abkehr von diesem schneller, höher, weiter, so ein bisschen mehr Ruhe auch, ein bisschen mehr Entspannung und dann denkst du auch bewusst nicht mehr so stark über den Hochleistungssport nach. Aber klar, ich werde oft gefragt, machst du noch Triathlon? Bist du noch Triathlet? Und ich bin jetzt kein Profi mehr, aber ich gehe, wenn's passt, gehe ich Schwimmrad von Laufen. Der Sport macht mir unheimlich Spaß. Ich wohne in einer tollen Gegend, wo ich gerade aus der Haustür raus muss und habe das beste Trainingsgebiet, das man sich vorstellen kann. Insofern bin ich weiterhin aktiv und auch noch relativ fit.
Wie läuft das dann? Wie muss man sich das vorstellen? Du machst schon noch jeden Tag Sport.
Ja, also schon so, wie es passt. Wenn ich jetzt laufen gehe, klar, viel mit Kumpels und so, es tickert jeden Tag irgendeine WhatsApp rein, von wegen 16 Uhr, locker 14 Kilometer. Oder es gibt natürlich viele, die jetzt auch so Lunde gerochen haben, dass man jetzt auch mal gemeinsam trainieren kann, weil das Tempo dann nicht mehr so schnell ist. Und zum Laufen verabrede ich mich eigentlich immer mit jemandem. Also wir laufen immer zu zweit oder zu dritt jetzt. Und da ist auch die Pace-Kontrolle pro Kilometer ist dann auch ausgeschaltet. Meistens laufe ich auch, vor allem beim Fahrradfahren, fahre ich komplett ohne Tacho oder ohne Uhr los. Da fahre ich dann mittags los und komme nachmittags heim oder fahre nachmittags los, komme abends heim. So wie es passt und halt da an, wo es mir Spaß macht. Und ja, muss mich schon ein bisschen umgewöhnen. Da früher bin ich die 150 Kilometer Runde mit einem Euro gefahren, weil mehr gab es da nicht zu trinken, wenn man irgendwo angehalten hat. Um 10 los, wenn ich 5 Stunden fahren wollte und war dann um kurz nach 3 wieder daheim. Jetzt ist schon so, dass man bei der Eisdiele vorbeischaut oder dass man irgendwo einen schönen Landgasthof kurz einkehrt. Das hat viel natürlich jetzt auch mit Genuss zu tun, wobei es nicht heißt, dass man als Profi auch nicht das Training genießen konnte.
Ist es bei dir dann so, würdest du sagen, das ist eher befreiend, jetzt mal nicht auf die Uhr zu gucken, nicht auf die Wattzahlen, diese Freiheit zu haben? Oder kommt dann manchmal auch in dir nochmal der klassische Profi durch, der sagt, oh, jetzt würde ich eigentlich schon ganz gerne mal ein bisschen zügiger, oder wechselst du dann durch? Wie läuft das jetzt bei dir?
Ja, es kommt drauf an. Auf der einen Seite ist es natürlich befreiend, wenn du jetzt keinen strikten Trainingsplan hast. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine halb strikte Vorgabe natürlich auch in gewisser Weise befreiend, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Ja, du hast ein Programm und weißt, okay, wenn ich das jetzt 3 oder 4 Stunden mache, dann habe ich es geschafft, und dann hast du auch die Freiheit sozusagen, dass die Gedanken nicht abschweifen, dass du genau jetzt das Programm durchziehst. Und das, glaube ich, fasziniert viele auch im Triathlonsport, und deshalb wird auch da so gern so systematisch trainiert, dass du einfach eine Aufgabe erfüllen kannst, ja, und dich dann mit der Aufgabe messen kannst, sprich mit dir selbst. Und das hat auch was Befreiendes, ja, dass du einfach ein Ziel vor Augen hast, das du selbst erreichen kannst. Währenddessen, wenn ich jetzt im Rad losfahre, ist schon so, dass ich mich nach 2 Stunden frage, naja, hänge ich jetzt noch eine Stunde dran, oder fahre ich jetzt nochmal flach, oder fahre ich jetzt so einen Berg, fahre ich den Berg schneller? Insofern hat es jetzt mehrere Optionen, und die wirken aber oft nicht befreiend, weil du gar nicht weißt, was du machen willst oder tust. Insofern lasse ich das alles ein bisschen auf mich zukommen und mache viel auch so Tempowechselsachen, dass ich, wenn es mir gut geht, dann drehe ich rein, und wenn ich mal einen dicken Gang fahren will, fahre ich einen dicken Gang. Aber so wie früher, dass ich jetzt 4x15 Minuten Kraftausdauer gefahren bin, ist es nicht. Es ist eher so, dass ich, wenn ich einen Berg hochfahre und merke, Mensch, die Beine sind gut, dann schalte ich halt ein bisschen dicker und fahre mal 3 Minuten dicker, und probiere mich natürlich immer wieder ein bisschen zurückzuerinnern. Wie war das letztes Jahr? Wie bist du da gefahren? Insofern ist eigentlich jede Trainingseinheit jetzt noch so ein kleines Abenteuer, weil jede Trainingseinheit, wenn ich es mal so als Trainingseinheit bezeichnen kann, oder jede Fahrt oder jeder Lauf, schon auch was Neues ist und so eine neue Entdeckung auch der Langsamkeit, sag ich mal.
Von anderen Hochleistungssportlern im Ausdauersport, die auch viele Wochenstunden immer trainiert haben, weiß man, wenn sie aufgehört haben und dann so klassisch abtrainieren, also natürlich keine gute Idee, dann irgendwann gar nichts mehr zu machen, auf einen Schlag, bekommen die Entzugserscheinungen, und das macht sich dann auch wirklich körperlich bemerkbar. War das bei dir auch so?
Ja, also abtrainieren, das liest man ja auch immer so, oder hört man, Mensch, Timo, bist du jetzt am Abtrainieren? Und ich sage dann immer, ich bin weiter am Trainieren. Also abtrainieren bedeutet ja, dass du irgendwas wegmachst, das ist wie so ein Entzug, ist es ja nicht. Schwimmradfahren, Laufen ist ja eigentlich was du das ganze Leben machen kannst und auch solltest. Und insofern trainiere ich einfach weiter, aber mit anderen Zielen, mit anderen Umfängen jetzt erstmal. Das ist so eine Etappe auch, um wirklich, wie du vorhin gefragt hast, um auch Abstand zu gewinnen, dass man nicht da wieder zurückfällt in alte Gewohnheiten, dass man seinen Tag strukturiert durch das Training, sondern dass der Tag jetzt durch andere Dinge strukturiert werden. Das ist sehr schwer, weil ich natürlich über Jahre hinweg konditioniert wurde, mich selbst auch konditioniert habe, immer wieder mich auf ein großes Rennen vorzubereiten. Und da waren die Abläufe schon immer verschieden, aber über die Jahre hinweg gesehen war es ziemlich ähnlich. Du hast halt regeneriert erst nach einem großen Rennen, dann hast du aufgebaut, dann hast du Umfänge geschrubbt, dann waren Intensitäten da, dann musst du dich vorbereiten, dann gab es die Etappe der Topform, dann musst du mit kleinen Verletzungen zurechtkommen, dann musst du immer gesund sein. Und das hat dann den Körper schon konditioniert, sprich, du hast auch mental da eine Struktur bekommen, die dein Leben bestimmt hat und an die man sich gewöhnt hat. Und jetzt da rauszugehen, ist es eher, um auf deine Frage zurückzukommen, auch so psychisch die Herausforderung, ja, wie strukturierst du dein Leben? Das ist halt auch eine Frage dann von Identität, ja, wenn die Identität vorher war, dass du einfach Trainingseinheit an Trainingseinheit abgehakt hast, wenn das jetzt fehlt, klar, was bist du dann am Abhaken sozusagen? Insofern ist es schon auch ein Prozess, der Zeit braucht, und ist schon ein kleines Abenteuer. Ich habe genügend außenrum zu machen, das heißt, mir wird es nicht langweilig, ich kann genügend Dinge abhaken oder neu entdecken. Aber trotzdem, es ist verdammt, eine verdammt große Herausforderung. Ja. Und es gibt auch wenig Sportler, die darüber auch offen sprechen, glaube ich, wie das dann so aussieht im Inneren. Ja. Weil man hat natürlich auch nicht, gerade das Körperliche, man hat auch nicht diesen Adrenalinausstoß, auch diese Müdigkeit, die du ja auch oft, habe ich es verflucht, komplett im Eimer zu sein abends. Aber es war natürlich auch ein geniales Gefühl. Ja. Du warst, der Körper hat es dann auch wieder kompensiert, Ja, je mehr du kaputt warst, je fitter warst du natürlich auch dann im Abstand von ein paar Stunden, was die Regeneration angeht. Und es fehlt jetzt schon, klar, ich bin weniger müde, aber auch weniger frisch, sage ich mal. Diese Dynamik fehlt und körperlich macht sich das natürlich bemerkbar. Du, auf allen Ebenen hast du eine Veränderung, sowohl von wie du schwitzt, ja, wie du Hunger bekommst, wie sich der Körper verändert, was jetzt die Körperzusammensetzung angeht. Ich war jetzt nie jemand, der Gewichtsprobleme gehabt hat, aber du merkst natürlich schon, dass man da, dass die Oberschenkel nicht mehr ganz so definiert sind und das geht unheimlich schnell und ist auch gut zu sehen, ja, dass man durch Training vieles erreichen kann.
Vielleicht zum psychischen Druck, das hast du ja selbst angesprochen, wird einem da im Nachhinein, wenn man den Druck nicht mehr verspürt, wenn das gar nicht da ist, wird einem da vielleicht erstmal so klar, was man davor mit sich rumgeschleppt hat, oder hast du das nicht so empfunden?
Doch, es war dann auch am Ende der Karriere und ich glaube, auch bei vielen ist dann der Punkt erreicht, wo es gar nicht im Ausdauersport, wo es gar nicht am Körperlichen liegt, weil 6-8 Stunden trainieren am Tag, das geht eigentlich ziemlich lang. Also wenn du ein Ziel hast, dann kannst du das schon schaffen. Aber ich glaube, dann so diese mentale Anspannung, vor allem das sich immer wieder beweisen, auch gegen andere Konkurrenz. Ja, es ist ja nichts Stetiges im Hochleistungssport. Also ich habe Jahre gehabt, da konnte ich gegen Lothar Leder oder Thomas Hellriegel Wettkampf bestreiten. Dann gab es Jahre mit Norm Stadler und Faisal Sultan, dann Andi Rehlert und dann kam Sebastian Kienle. Und bis zum letzten Jahr, als dann mit Jan Frodeno und Patrick Lange wieder neue Gesichter gekommen sind und dann die ganzen guten Nachwuchsathleten, wie jetzt, auch wenn sie nicht mehr so jung sind, wie Boris Stein, um jetzt mal nur auf bei den Deutschen zu bleiben, Andreas Böcherer, Andi Dreiz. Und da musst du dich jedes Jahr irgendwo auch anpassen und hast große Herausforderungen gehabt. Von den internationalen Top-Athleten mal ganz zu schweigen, dann die ganzen Mitteldistanzen, die dazu kamen, wo du auch immer in Topform sein musstest, weil wenn du irgendwo Vierter, Fünfter, Sechster warst, war es vielleicht für die Vorbereitung von der Langdistanz ganz gut, aber ja, früher hat man halt so kleinere Mitteldistanzen auch mal ein bisschen leichter gewinnen können, sage ich mal. Und das hat sich die letzten Jahre dann halt schon extrem geändert und die Saison war länger, die ging oft von Februar bis November und ja, da war halt der Druck dann schon groß, dieses sich auch beweisen wollen. Und ich glaube, das ist dann für viele auch dann irgendwo ist der Punkt erreicht, wo du einfach nicht mehr willst. Nicht weil du nicht kannst, ja. Also das Können wann ist nie das Problem, glaube ich, im Sport. Das ist höchstens du bist verletzt. Das ist eher das Problem, dass dieser unbedingte Wille, da jeden Tag draus zu gehen und wirklich alles zu geben. Wenn das ein bisschen fehlt, dann bist du auch chancenlos.
Ja. Es ist jetzt Ende Mai, Anfang Juni, der perfekte Zeitpunkt eigentlich für die meisten zum Saisonstart oder auch nur noch wenige Wochen bis zum ersten großen Höhepunkt, wenn man die Langdistanzler nimmt. Für dich war das wahrscheinlich auch dann die normale Jahresroutine im Frühjahr ins Trainingslager 1, 2, vielleicht 3, weg von zu Hause. Das ist jetzt wahrscheinlich das erste Mal seit 14 Jahren oder noch länger, dass es bei dir nicht so war. Wie hast du das Frühjahr genutzt?
Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Zeit ging unheimlich schnell rum. Also ich habe natürlich andere Dinge gemacht, mal eine Woche Skifahren in den französischen Alpen, also wirklich nur Skifahren, auch ohne Skilanglauf, morgens raus aus der Hütte und abends zurück. Und das jeden Tag, Tiefschnee und abends dann auch Fondue gegessen und Croissants gefrühstückt, Beine hochgelegt, bisschen Olympia geschaut im Fernsehen. Halt einfach auch die Dinge gemacht, die ich sonst auch gemacht habe, aber nicht in dem Umfang. Und ist klar, diese Zeit, diese langen Wochen auf Lanzarote haben mir schon ein bisschen gefehlt, aber ich habe halt daheim auch viel andere Dinge mal trainieren können. Ich bin das ganze Frühjahr über Mountainbike gefahren und habe zum Beispiel da die Wege erlebt, die ich sonst eigentlich nur vom Herbst kenne, als ich Mountainbike gefahren bin. Jetzt mal im Frühjahr, wenn die Natur einfach blüht und du bist ja in Landschaften unterwegs, die du sonst eigentlich nie kennengelernt hast, weil ich zu der Zeit eigentlich fast immer im Ausland war. Ja, was ein neues Erlebnis. Und ich war ein paar Tage auch wieder auf Mallorca, 10 Tage, es war super. Ersten Tag, habe ich die schlechtesten Beine aller Zeiten auf Mallorca gehabt. aber es ist dann schon so, wie, glaube ich, viele Amateursportler auch, du kommst in ein Trainingslager und bist erstmal außer Form. Und dann merkst du, wie es eigentlich von Tag zu Tag besser wird. Und am Ende des Trainingslagers hast du, hast du ja eigentlich eine Topform. Früher war es dann vor ein paar Jahren eher umgekehrt. Ich bin meistens relativ frisch ins Trainingslager gekommen und hast dich dann kaputt trainiert und ja. warst froh am letzten Tag, dass es zu Ende war. Und jetzt, diese 8, 9, 10 Tage, war es genau umgekehrt. Kommst mit weißen Beinen an, musst dich erstmal rasieren, kaum definiert und am Ende der 10 Tage denkst du, Mensch, ach, sowas Blödes ist schon wieder vorbei. Und das geht relativ schnell, obwohl es erst ein paar Monate her war, dass ich aus dieser Profimühle da raus bin, dass ja, das auch schon wieder toll war, als ich im Flieger Richtung Mallorca saß. Und es wird auch so bleiben. Also es ist, ich bin da, ja, ich freue mich einfach, dass ich auch noch fit bin, dass ich körperlich, dass es mir richtig gut geht. Klar, die ersten Wochen waren schon schwer, als sich der Körper umgestellt hat, da hat's schon wild gezwickt an allen Ecken und Enden, sage ich mal. Aber wenn sich jetzt der Körper an das wenige Training gewöhnt hat, das muss er sich auch erst gewöhnen, dann geht's einem auch wieder körperlich gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr gemacht, ein paar schnellere Läufe mit ein paar Kumpels, dann merke ich schon, dass der Muskelkater kommt und dass ich vielleicht auch ein bisschen mich mehr pflegen muss, körperlich. Früher durch das viele Training hat sich der Körper oft selbst reguliert, sage ich mal. Aber jetzt mit weniger Training merke ich, dass Gymnastik sehr wichtig ist, dass die Beweglichkeit erhalten bleibt, dass ich auch Rumpfkräftigung, das ich als Profi so gut wie nie gemacht habe. Ich habe so gut wie keine Ausgleichstraining gemacht, weil durch das viele Schwimmen, Radfahren, Laufen du genügend Training hast. Aber jetzt gerade mit so einem klassischen Age-Group-Training, das ich mache, merke ich schon die Wichtigkeit von Übungen außerhalb von Schwimmen, Radfahren, Laufen.
Wenn man so viele Jahre, muss ich schon fast sagen, Jahrzehnte im Triathlon vernetzt ist, über viele Funktionen auch, dann hast du ja schon selbst gesagt, es ist schwer, da komplett aufzuhören, auch wenn du gesagt hast, dass du natürlich ein bisschen Abstand gewonnen hast. Welche anderen Projekte unterstützt du jetzt, nachdem du vielleicht dafür auch ein bisschen mehr Zeit hast?
Ich arbeite natürlich viel mit Sportlern auch zusammen, mit Nachwuchsathleten, mit ganz jungen Athleten aus anderen Sportarten, ein bisschen die, wo man im Training was machen kann. Dann gibt's Athleten, die auf dem Sprung sind zum Profi, auch über das Team Sport for Good, wo ich ja auch noch ziemlich viel mache und helfe. Jetzt gerade am Wochenende ziehe ich ein paar Athleten zusammen, wo wir so ein Zeitfahrtraining machen, einen Zeitfahrttest auf einer Strecke, die ich immer benutzt habe, um zu testen. Und genau weiß, okay, wenn du da und da diese Zeit fährst, dann sind das Optionen, dann vielleicht auch im Wettkampf eine Zeit zu schaffen. Und das geht von 9 Stunden Ironman-Athleten bis hin zu 60, 65-jährigen Frührentnern, die ihren ersten Ironman machen. Also es ist ziemlich breit und das ist auch das, wo ich ursprünglich herkam von meiner Profikarriere, dass ich viele Menschen sportlich auch betreut habe, ob das jetzt Ironman-Athleten waren oder Anfänger oder Laufanfänger. Und dann bin ich in Roth vor Ort, mache da auch für Sponsoren auf der Seebühne ein paar Veranstaltungen für Squeezy, für Rotor, für Time to Projekte, für Time to Tree, wo wir auch im Bereich Coaching neue Dinge entwickeln und ja, es macht halt auch Spaß, klar, die Erfahrung weiterzugeben. Und ich merke halt auch, dass jetzt so im Nachhinein viele auch durch uns Profis schon inspiriert wurden, auch Sport zu machen, dass du jetzt nicht nur irgendein Werbeträger warst, sondern dass du über die Jahre hinweg auch schon was bewegen konntest. Und deshalb würde es keinen Sinn machen, jetzt auch zu sagen, ja, ich verabschiede mich von der Szene und bin jetzt im Ruhestand und lass mal Triathlon sein.
Stichwort Coaching. Hast du eine Trainerfunktion übernommen seitdem?
Also offiziell nicht, aber ich betreue natürlich, ich habe sehr viele Anfragen, was Athleten angeht, habe jetzt aber nur so ein paar ausgewählte Athleten, sage ich mal, wo ich auch ein paar verschiedene Dinge probiere, was funktioniert, was nicht funktioniert und probiere jetzt auch so ein Angebot zu stricken, dass dann auch diese Nachfrage, die schon da ist, diese Nachfrage dann auch befriedigt, weil es muss natürlich gut umzusetzen sein und diese Strategie, wie ich halt auch Sport gemacht habe, dass ich probiert habe, auch außerhalb vom Sport ein Leben führen zu können. Also dass der soziale Aspekt auch nicht hinten runterfällt, dass du auch viele berufstätig. Ich war ja auch am Anfangszeit, bevor ich Profi war, habe ich auch Ironman parallel zum Beruf gemacht. Also ich habe im Jahr 2003, als ich 2 Ironman-Siege feiern konnte, immer noch 30 Wochenstunden auch gearbeitet, parallel dazu. Und da habe ich, glaube ich, ganz gutes Gefühl dafür, was machbar ist, außerhalb vom, also neben Beruf und auch Familie, ich war auch Jungfamilienvater, wie man da trainieren kann. Und dieses Trainingskonzept ist noch in der Mache und da setze ich mich jetzt auch nicht unter Druck, dass man gleich dass ich gleich da probiere, möglichst viel Athleten zu trainieren, sondern da dauert es auch noch ein paar Wochen, Monate, aber da kommt auf jeden Fall was richtig Schönes, was richtig Gutes, Großes auch. Und ja, ob das jetzt Sommer wird oder Herbst oder Anfang nächsten Jahres, muss man mal schauen, weil es muss halt, ähnlich wie ich Sport gemacht habe, sollte halt schon sinnvoll sein, nachhaltig und halt auch erfolgreich.
Ja, sind wir gespannt. Vielleicht, weil du es selbst schon gesagt hast, Team Sport for Good. Du bist jetzt kein aktives Mitglied mehr. Wie sehr bist du noch mit dem Team vernetzt?
Also jetzt sind wir ja schon auch lange dabei mit Team Sport for Good, fast 5-6 Jahre. Und es ist, jedes Team hat auch so einen Wandelprozess alle 4-5 Jahre. Entweder klassische Profiteams sterben dann, wenn ein Sponsor abspringt, ja. Oder jetzt wie bei uns im Fall, probierst du halt durch andere Maßnahmen auch ein Team außerhalb vom Profibereich, vom puren Profibereich am Leben zu erhalten. Mhm. Weil ich glaube, es gibt immer noch einen großen Markt auch für Teams oder für einen Zusammenschluss. Neudeutsch nennt man das ja Community, wo man einfach Kräfte bündelt. Und da ich dem Team auch immer noch als Teambesitzer mehr oder weniger auch eine gewisse Verantwortung habe und da viel Herzblut drin steckt und auch viel Invest, sind wir natürlich weiterhin auf der Suche nach Partnern, Sponsoren, die das Team auch die nächsten 3-5 Jahre tragen. Und da ist, ähnlich wie jetzt auch bei dem Coaching, ist jetzt nicht zu viel Druck dahinter. Klar, gleichwohl gibt es Athleten, die großes Interesse haben. Also ich habe in der Woche bestimmt 1-2 Anfragen, auch von vielen Amateursportlern, die mittrainieren wollen, die Vorzüge auch eines Teamkonstrukts haben wollen. Aber da mit dem neuen Partner dann in die neue nächsten Saisons zu gehen, ist jetzt auch noch nicht spruchreif, aber bin ich auch guter Dinge, dass er die nächsten Wochen was zu verkünden ist.
Ja, alles klar. Du hast gerade selbst schon gesagt, du mit jetzt klassischem Age-Grouper-Training, was du vorher nicht so kanntest, bist auch dazu gezwungen, anders mit deinem Körper umzugehen. Du kannst vielleicht ja jetzt auch ein bisschen besser auch nachvollziehen, wie es den Age-Groupern geht. Hat das irgendwie dein Blick auf den Sport an sich verändert? Dass du da vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachgedacht hast, weil so hey, so habe ich das ja noch nie gesehen. Irgendwie erfährst du es am eigenen Leibe.
Ja, gut, durch das, dass ich vor der Profikarriere auch mehr oder weniger Age-Grouper war, wie auch immer, Student, der neben der Triathlon gemacht hat, habe ich schon immer den Blickwinkel gehabt. Ja, ich war ja keine Jugendnationalmannschaft, ich war in keiner Sportfördergruppe, ich habe ganz normal Zivildienst gemacht und habe studiert und habe für meine ersten Rennen, habe ich noch Schecks ausgefüllt und die bezahlt und musste mir halt auch mein erstes Rad zusammensparen und der erste Giro-Helm, den ich gekauft habe, war dann auch kein Top-Modell, sondern es war ein Hammerhead, der hat dann die Hälfte nur gekostet. Die Farben waren zwar beschissen, aber okay. Insofern kenne ich die Amateurseite ganz gut. Und es ist auch jetzt schön, da wieder ein bisschen zurückzukommen. Und was mir halt am meisten auffällt, ist, dass du halt viel, viel weniger Trainingseinheiten hast. Das heißt, du hast für jede Trainingseinheit, ist es schon eine Herausforderung, auch wieder ein gutes Gefühl zu haben. Also als Profi gehst du fast in jede Einheit mehr oder weniger in relativ guter Form rein, weil du die Woche über 20 Mal trainierst. Ja, da fällt es jetzt nicht auf, ob du jetzt schwere Beine hast oder nicht. Das gibt sich meistens, oder muss ich geben. Jetzt, wenn ich nur 1 oder 2 Mal die Woche schwimme, ist natürlich jede Schwimmeinheit schon eine riesen Herausforderung. Du musst auch sehr viel wieder an den Basics arbeiten. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Grundlagentraining, das muss einfach gut sein, da darf man keinen Blödsinn machen, also nicht zu viel, zu intensiv gleich trainieren. Dann ist die Beweglichkeit sehr wichtig, dass die Technik auch passt. Ja, man verlernt natürlich auch die Technik relativ schnell, gerade im Schwimmen oder auch im Laufen. Ich merke jetzt, wenn ich nur 2-3 Mal die Woche laufe, mache ich trotzdem prozentual viel mehr Lauf-ABC, viel mehr Steigerungsläufe, Laufschule, weil der Schritt halt immer schlechter wird. Ja. Wenn du 1-2 Mal die Woche nur läufst, dann fängst du quasi fast bei null an. Und da muss man ich glaube, je weniger man trainiert, je sinnvoller kann man auch das Training gestalten. Klar, man kann sagen, komm, geh laufen, das, egal wie schnell, egal wie lang, Hauptsache du gehst laufen. Das ist auch okay. Es ist auch wichtig, dass man Gefühl wieder entwickelt fürs eigene Training, weniger auf eine Uhr schaut, weniger auf den Trainingsplan, sondern mehr in sich ein bisschen hineinhört. Ja. Das ist sehr wichtig. Aber ich spüre schon, dass man sich einfach Gedanken machen kann. Ja, wenn man wenig trainiert, dass es dann sinnvoll ist, das Training, und dass man dann viele Dinge, die man als Profi einfach ja, das gibt sich schon, ja, man läuft dann halt 5 Kilometer länger, dann habe ich weniger Muskelkater fast. Das geht dann als jetzt mit wenig Umfang nicht. Ja, da ist es ein Riesenunterschied, ob ich 12 Kilometer renne oder 18. 18 Kilometer ist jetzt mittlerweile schon ein langer Dauerlauf. Ja. Und da ist die Regeneration dauert viel länger, als wenn ich 10 oder 12 Kilometer laufe. Ja. Als Profi läufst du halt 18 und gehst abends schwimmen, dann geht es den Beinen wieder gut und am nächsten Morgen sitzt du auf dem Rad. Jetzt merke ich am nächsten Morgen schon, ob ich 18 gerannt bin oder 12.
Ja. Das, ja, du sagst ja selbst schon, du hast es vorher irgendwie so kennengelernt, bist ja auch relativ spät Profi geworden, ich glaube mit 27, 28?
Ja, also ich habe mit 25 schon Profirennen gemacht, aber so richtig Vollprofi wurde ich mit 27,5. Ja. Damals hieß es da junger Wilder, klar, weil ich relativ später auch gesehen wurde und ich habe mich auch jung gefühlt, ich war auch ein extremer Spätentwickler, auch körperlich. Deshalb konnte ich auch sehr lang den Triathlon bis 42 war ich ja Vollprofi, was ja ein Riesenalter ist jetzt im Hochleistungssport. Das lag natürlich auch daran, dass ich mich spät spezialisiert habe, wobei ich so die ersten Ironman-Rennen, also die erste Ironman-Vorbereitung habe ich auch schon mit 24 gemacht, damals als Amateur. Ich war auch zweimal als Age-Grouper auf Hawaii und ja, es war schon eine lange Zeit, aber jedes Jahr hat wahnsinnig Spaß gemacht und auch jedes Jahr war es eine große Herausforderung. Also am Anfang mit dieser Faszination Triathlon in Rot, dann die großen Rennen in Frankfurt, zur Anfangszeit auch da dabei zu sein, mit Kurt Denk zusammen das da zu erleben, die HR Live-Berichterstattung, dann ARD und das waren schon richtig große Jahre und dann wieder zurückzukehren nach Rot, da das Rennen auch 2014 zu gewinnen, war ein Traum. Und dann die ganzen internationalen Rennen außenrum. Ich bin ja früher auch nach Hawaii schon auf Auslandsrennen gefahren, habe da Arizona gewinnen können, Western Australien, dann das Lanzarote-Rennen mit Streckenrekord. Das war eines meiner besten, wenn nicht sogar das beste Rennen meiner Karriere. Und das halt zu erleben, wie der Triathlon-Sport sich entwickelt, jetzt mit den vielen Langdistanzen auch, dann mit diesem Ironman-Hype und vor allem halt auch, dass sehr viele Anfänger in den Sport reinkommen, wo wirklich unheimlich viel Basisarbeit getan werden muss. Ja, viele können keine 10 Kilometer am Stück im ordentlichen Tempo rennen, aber melden sich für einen Ironman an.
Ja.
Da finde ich nicht schlecht, aber man muss es natürlich differenziert sehen und schauen, okay, was willst du wirklich für dich und was willst du darstellen? Ja, und Triathlon ist Gott sei Dank noch ein Sport, wo du wenig konsumieren kannst. Das heißt, man kann sich so einen Langdistanz-Finish nicht erkaufen. Man kann sich vielleicht einen Start erkaufen, ein Material erkaufen. Aber im Endeffekt ein richtig gutes Rennen für dich selbst. Und es ist jetzt mal unabhängig von der Zeit. Ja. Du kannst da mit 14 Stunden ein gutes Rennen gehabt haben für dich. Das muss man schon selbst leisten. Und deshalb bin ich und bleibe ich auch Fan von dem Sport, weil es ein grundehrlicher Sport ist, finde ich. Und auch wenn es Riesendiskussionen zurzeit gibt mit Beschiss und Doping und Abkürzen und Lutschen, Windschatten fahren und zu volle Stadtfelder und zu viel Kommerzialisierung ist, wenn man wirklich einen Strich drunter zieht, ist es verdammt guter Sport, wo jeder selbst sich an die Nase packen sollte und fragen sollte, Mensch, bin ich auf dem richtigen Weg mit dem, was ich mache? Oder soll ich was verändern? Und verändern kann jeder was.
Ja, wenn jeder bei sich selbst anfängt und in die eigene Nase fässt, dann auf jeden Fall. Dein erstes Mal Hawaii ist ja quasi schon fast 20 Jahre her. So rückblickend, vielleicht auch beim Sport generell, beim Leistungssport oder beim Triathlon im Allgemeinen, was würdest du sagen, hat sich am meisten verändert in den ganzen Jahren?
Also die Bedingungen auf keinen Fall. Die waren damals genauso übel wie heute. was sich verändert hat, ist eigentlich vom Sport her gar nicht so viel. Klar, ein bisschen Material, die Vorbereitung war ähnlich. Was sich halt verändert hat, ist so ein bisschen das Außenrum, dass du natürlich viel, viel mehr Ablenkung hast außenrum im Sport, gerade durch soziale Medien oder dass du viel mehr halt auf Bildschirme auch schaust und ja, aber das ist in allen Gesellschaftsbereichen so, ja, dass da beim Abendessen halt die meisten da sitzen und neben Essen ein Telefon liegen haben, da am Smartphone da drauf gucken und irgendein YouTube-Video anschauen und dann tellerweise noch die Nudeln da reinschaufeln. aber okay, das muss jeder selbst wissen. Ansonsten ist die größte Veränderung vielleicht auch noch, dass es viel mehr Wettkämpfe gibt. Also dass du viel mehr noch unterwegs bist. Ja, es gab die Anfangsjahre auch im Sport, wo man vielleicht im Frühjahr eine Mitteldistanz gemacht hat, im Sommer eine Langstrecke und dann im Herbst Hawaii. Und dazwischen vielleicht noch ein, zwei Kurzdistanzen. Ansonsten hast du trainiert und hast du dich entspannt und hast du gut gegessen und hast du geschaut, dass du gesund bleibst. Und es hat auch funktioniert, ja, war auch gut, weil lieber zwei, dreimal richtig, richtig gut und dann da vielleicht in einer überregionalen Tageszeitung wie jedes Wochenende irgendwo in Timbuktu und 70-3 machen und keinen interessiert's. Und dann bist du eigentlich das Jahr über unterwegs, hast auch wenig Zeit für andere Dinge, ja, also bist quasi so zwischen den Welten unterwegs in so einer Subszene, und führst eigentlich gar kein Leben mehr auch außerhalb vom Sport. Und entweder du bist natürlich da ein Top-Profi und kannst richtig Geld mit verdienen, dann kannst du auch vielleicht was zurücklegen, aber es gibt ja viele absolut clevere Triathleten, die sich halt schon fragen müssen, Mensch, verbaue ich mir nicht jetzt durch noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr vielleicht was anderes damit, weil ja, der Mensch hatte viele Talente und nicht jeder kann Hawaii gewinnen oder Rot oder Frankfurt oder ist bei den Olympischen Spielen im Bereich der Top 8 und dann ist es natürlich ein Erlebnis Hochleistungssport und man lernt unheimlich viel und die Reisen und die Menschen, die man kennenlernt, ist absolut genial, aber auf Dauer muss es schon richtig nachhaltig sein auch, dass es funktioniert und man darf sich da nicht kaputt machen, weder sozial noch körperlich noch finanziell und deshalb muss sich da auch jeder an die eigene Nase fassen und mal überlegen, Mensch, ist es das Leben, das es wirklich wert ist zu leben oder lebe ich mir da nur irgendwo einen Traum vor, der so nie in Erfüllung geht?
Ja, du hast gerade selbst schon gesagt, du kommst noch aus einem Triathlon-Profi-Zeitalter, wo es vielleicht nicht so die entscheidende Rolle gespielt hat, wie viele Follower man auf Social-Media-Plattform XY hat und wo es auch nicht unbedingt zum erweiterten Aufgabenfeld gehört hat, bei allem einen Post abzusetzen und da irgendwie, was natürlich auch Vorteile hat, in einer Community, in einer Bindung mit den Fans, auch im Austausch. Aber ja, wie sah es bei dir denn im Trainingslager aus? Du musstest dich ja quasi gar nicht damit beschäftigen.
Ja, zu Beginn, am Ende natürlich schon, habe ich ja auch sehr viel gemacht und auch richtig cooles Feedback. Ich weiß noch, ich habe mal so in den Anfangszeiten von Facebook da eine Umfrage gestaltet im Februar-Camp auf Lanzarote, so von wegen, was soll ich den Sommer machen? In Nizza gegen Lance Armstrong antreten, Rot gewinnen oder den Titel in Frankfurt verteidigen? Und da gab es brutales Feedback, so... Ja. Da habe ich dann gemerkt, Mensch, die Leute befassen sich da wirklich damit und können auch ihre Meinung dazu abgeben. Und wir haben ja im Triathlon kein Problem, dass es da so irgendein Bashing gibt oder dass du da dumme Kommentare hast oder so. Das läuft ja alles relativ human auch ab und macht da auch Spaß. Insofern habe ich da natürlich schon auch profitiert davon und mir macht es auch Spaß, im Austausch zu sein. Und in den Anfangsjahren, klar, ich wurde immer ein bisschen belächelt, dass ich halt Reiseführer dabei gehabt habe oder auch dicke Bücher. Ich weiß noch, ein Kollege hat mal zu mir gesagt, lesen macht langsam. Dem habe ich dann entgegnet, nicht lesen macht dumm. Ja. Insofern, es hat sich halt ein bisschen verändert. Und wie du ansprichst, es kommt jetzt auf die Followerzahl an und so. Mittlerweile, das stimmt schon, aber früher kam es halt drauf an. Und das war halt auch so eine Vorgabe. Auch mal ein Sponsor hat zu mir gesagt, du Timo, es ist halt schon Ziel, ins aktuelle Sportstudio zu kommen. So, das ist mir nie gelungen, aber jetzt bei anderen Sendungen, dass du wirklich einen großen Aufschlag irgendwo hast, das war da auch eine Herausforderung damals.
Das war jetzt auch nicht wertend gemeint. Das ist ja super für den Sport, wenn genau sowas passiert, sondern eher in Richtung Fokussierung auf das Training. Wenn es drauf ankommt, dann vielleicht mal, wenn man halt Profi ist, drüber nachdenken, was trainiere ich, mal reflektieren und nicht gucken, was macht die Konkurrenz oder mal hier, da, links und rechts schauen. Das ist ja auch was zum Beispiel im Laufen bei den Afrikanern angesprochen wird. So, die haben diese unbedingte Fokussierung ausschließlich auf ihren Sport. Die sitzen da zusammen im Kreis und trinken Tee und sind nicht noch abends vorm Schlafen zwei Stunden am Laptop, Handy und sonst wie. Und das ist ja was du wahrscheinlich dann auch noch so kennst.
Ja, genau. Und es kommt halt darauf an, wie du dich ausrichtest, ja, und was wirklich auch was bringt. Aber ja, man muss es differenziert betrachten. Und es liegt ja auch an jedem selbst. Wenn jemand Lust drauf hat, dann kann er sich auch so darstellen im Netz. Es gibt ja auch außerhalb vom Triathlon-Sport unheimlich Da gibt es dann auch viel mehr Selbstdarsteller, diese ganze Blogger-Szene und Modeszene. Und ich habe ja Kinder im Teenageralter, was da unterwegs ist im Netz, ja, was da vorgelebt wird für Ideen und Blödsinn und Fake-Videos und so verstehen sie Spaßverschnitt, Prank-Videos, ja, ist ja Triathlon eine heile Welt. Also wenn wir da über Schwimmradfahren, Laufen debattieren im Netz, ist es ja, wir sind ja da die Guten sozusagen. Aber klar, du hast recht, es ist die Frage, ob du nochmal 2 Stunden abends dann an deinem iMac irgendwelche Videos zusammenschneidest und die deinen, was weiß ich, 1000 oder 1500 Follower zur Verfügung stellst, weil die Follower ziehen sich ja das von dem, dann von dem, dann von dem, dann gibt es noch die ganz, ganz Großen, ja, Danny McAskills, und dann gibt es noch die Sponsoren, die Videos pushen, und dann gibt es auch beworbene Beiträge, das darf man ja auch nicht vergessen, heutzutage als kleiner Triathlet, der da kein Geld reinsteckt in die Social-Media-Aktivitäten, hast du halt auch ein begrenztes Umfeld. Und wenn die Beiträge cool sind, wenn sie Sinn auch machen, dann absolut, lese ich auch. Klar, ich gucke mir auch von vielen Kollegen was an und denke, Mensch, echt gute Einstellung, oder habe ich auch noch nicht gewusst, ziehe mir da Informationen raus. Aber im Endeffekt, klar, glaube ich, ist ab und zu weniger mehr, und die Konzentration, vor allem den Fokus auf das ganz, ganz große Rennen. Ich habe auch Jahre gehabt, wo ich gewusst habe, ich will nach Hawaii, und ich habe in Frankfurt dann die Chance, es gibt da 3 oder 4 Plätze und ich muss da unter den Top 5 sein. Und da gab es einen Sponsor, der hat gesagt, Bracht, wir unterstützen dich und zahlen dir auch was. Und wenn du gut bist, und gut heißt bei uns, wenn du mindestens Top 3 bist. Ja. Und das war halt dann die Vorgabe. Da hast du gewusst, okay, ab Dezember, Frankfurt ist am 20. Juli und da topfit. Und alles bis dahin wird diesem Ziel untergeordnet. Und dann war es völlig egal, ob du dann da nochmal irgendwo in Mitteldistanz oder da, Posts gab es da ja noch nicht, oder da irgendein Zeitungsartikel bei einer kleinen Tageszeitung. Sondern du hast gewusst, wenn du das Rennen in Frankfurt gewinnst, dann bist du am nächsten Tag Titelseite Frankfurter Rundschau und wirst in die Fernsehsendung eingeladen. Dann hast du mit einem großen Rennen es 100-fache an Kontakt und Reichweite erreicht, wie wenn du da jede Woche vorher irgendeinen Post irgendwo abgesetzt hast. Und das war die Vorgabe. Klar kann nicht jeder dann Frankfurt gewinnen. Aber wenn man mit der Einstellung reingeht, dass das ein Ziel sein sollte im Sport, an ganz großen Events, erstmal die 100% Leistung abzurufen. Mhm. Und dann sieht man, wie weit es reicht. Das ist für mich die Grundlage von Hochleistungssport. Und das ist auch das, was mich fasziniert, an einem Zeitpunkt, wo es zählt, 100% abzurufen. Und dann sieht man, wie weit man kommt. Und bei vielen ist halt so, dass man halt nicht bei 100% ist oder dass man früher rausgeht aus dem Wettkampf oder dass es nicht lief. Aber das zählt alles nicht. Ja. Das zählt als Profi dann hier 100%. Und wenn du dann Vierter wirst, dann bist du halt nur Vierter, aber du hast 100% bekommen.
Ja, hast natürlich heutzutage auch ein zweischneidiges Schwert, weil genau das, was du sagst, viele haben nicht das Potenzial, da vielleicht Top 3 zu machen, können aber, indem sie 2 Wochen vorher bei einem anderen Rennen starten und gut abschneiden, das nochmal mitnehmen. Weil ja auch gerade im Triathlon, was nicht unbedingt Fußball oder Tennis ist, was die Finanzen angeht, man da genau gucken muss, wo man bleibt. Mhm. Was ja auch zur Folge momentan hat, dass viel mehr Rennen bestritten werden im Jahr als vorher noch. Dass vielleicht auch die Überlegungen dann sind, hey, ich mache ein Rennen, und wenn es dann nicht so gut läuft, dann kann ich auf der Laufstrecke immer noch aussteigen, weil dann kann ich in 2 Wochen das nächste Rennen machen. Ich weiß nicht, gab es diese Mentalität schon früher?
Nee, überhaupt nicht, weil wenn ich in Frankfurt ausgestiegen wäre, hätte ich mich nicht mehr heimtrauen können. Da. ich habe ja immer Fanbusse dabei gehabt und so, und da die hätten mich gesteinigt.
Ja.
Oder ich hätte mich auch selbst, klar, wenn du verletzt bist, man kann immer was passieren, um Gottes Willen. Gibt ja Schlimmeres, wie auszusteigen. Aber es war schon Fakt dann, dass das durchgezogen werden muss. Ja, auf Teufel komm raus. Und es gab auch kein Rumjammern oder so. Und wenn der Bauch Magenweh getan hat oder wenn es kalt oder heiß war, völlig egal. Du hast dir das selbst rausgesucht, du warst an der Startlinie gestanden. Und wer an der Startlinie steht, der soll auch dann die nötige Power mitbringen, das Ding dann durchzuziehen, weil sonst gehe ich erst gar nicht an die Startlinie. Mhm. Und auch nicht, wenn ich irgendwie krank bin oder erkältet. Klar, kann ich stürzen, oder du kannst auch disqualifiziert werden oder irgendwas passieren. Oder du kannst vielleicht auch während dem Rennen, kannst du wirklich krank werden, dann ist es besser, du gehst raus, wie dass du dich da durchquälst. Aber unter normalen Umständen ist das für mich kein Argument, wegen irgendeiner Geschichte in 2 Wochen dann Rennen aufzugeben.
Mhm.
Und Ob das Rennen natürlich zu einem passt, das ist die andere Frage. Also zu Beginn meiner Karriere habe ich gewusst, für die Rollerstrecken, gerade in Rot, wo da 4,30 fahren musstest, irgendwann mal 4,20, mittlerweile muss man ja 4,10 fahren oder bei manchen Rennen unter 4 Stunden. Dazu fehlen mir ein bisschen die Oberschenkel. Deshalb habe ich geschaut, okay, ich kann die nächsten 2 Jahre, kriege ich das noch nicht hin, ja, dass ich so schnell Zeit fahren kann auf eine lange Strecke, aber ich kann ganz gut Berge fahren. Und so habe ich damals auch über diesen Ironman Sherrard Mair in den Vogesen, das war auch so ein wildes Ding mit 3000 Höhenmeter fast auf der Radstrecke, da habe ich gewusst, das passt besser zu mir, ja, und habe mich dann speziell auf dieses Rennen vorbereitet, weil ich gewusst habe, okay, das ist besser geeignet für mich, und habe dann erstmal 2 Jahre mich auf diese Art von Rennen vorbereitet und habe dann da auch mit dem Sieg 2003 es geschafft, das Beste rauszuholen, und war dann bereit dafür, dann 2004 nach Rot zu gehen und damit mit Chris McCormick damals lang zusammen mit dem Faris das Rennen um 8 Stunden zu bestreiten, und wurde dann da Dritter und habe dann da auch mit einer 4,24, glaube ich, auf dem Rad gezeigt, okay, jetzt bin ich auch bereit dazu für die ganz großen Rennen, Rot, Frankfurt, Hawaii, dass ich die Power habe. Und wenn ich vielleicht 2,2, 2,3 mich schon gemessen hätte in Frankfurt und Rot, wäre vielleicht der 5. oder 6. gewesen, hätte mir vielleicht auch die Gewissheit gefehlt oder die Motivation, ich kann da ganz vorne hin, und wäre vielleicht dann auch auf den Gedanken gekommen, ja gut, okay, es geht vielleicht doch auf kleinere Rennen und so. Deshalb muss man vielleicht auch ein bisschen warten mit den ganz großen Rennen und sich anderweitig vorbereiten, aber dann muss der Zeitpunkt kommen, wo du dich mit dem Besten misst, und dann siehst du genau, habe ich es drauf oder habe ich es halt nicht so drauf. Wobei das keine Wertung ist, also es ist ja, kann auch nicht jeder gewinnen, und aber man soll es wenigstens mal probieren.
Du hast bis letztes Jahr auch den Laufstreckenrekord in Frankfurt gehalten, der wurde dann von Patrick Nilsson gebrochen. Hast du den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren nochmal leistungstechnisch was getan hat? Oder dass die Leistungsdichte vielleicht nur größer geworden ist? Was sagst du dazu der Entwicklung?
Ja, also es ist schon jetzt in den letzten Jahren viel passiert. Also es gibt natürlich immer noch Rennen, die sind genauso schnell oder langsam wie früher. Und es gab auch früher absolute Überleistungen, damals von einem Luc van Lierde auf Hawaii oder auch im Thomas Hellriegel seine Leistungen, Ironman Kanada in den Anfang der 2000er Jahren, oder auch Andy Rehlerts Frankfurt Leistung 2010 war auch absolut überirdisch, und also es gab schon immer echt gute Leistungen, und die Jungs haben auch super trainiert und sich super vorbereitet, es hat alles gepasst, aber in der Masse der Athleten ist es jetzt natürlich schon mehr geworden. Der größte Unterschied ist, glaube ich, so diese Aerodynamik auf dem Fahrrad, da wurde sehr viel gemacht. Also es ist einfach materialtechnisch einen großen Unterschied. Sprich, die sind gar nicht, ich glaube gar nicht mal, dass sie fitter sind. Also ein Thomas Hellriegel in Bestform aus den 90er Jahren, glaube ich, wird jetzt mit einer neuen Sitzposition und neuem Material auch nochmal 10, 15 Minuten schneller sein vielleicht wie damals. Und er ist ja damals in Rot eine 4,16, glaube ich, gefahren. Ja. Also da ist schon Reserve da, allein durch Material. Und mit Laufzeiten ist es schon so, dass es natürlich auch ein paar Spezialisten gibt, Laufspezialisten, die vielleicht früher bei kleineren Feldern auch mehr allein fahren mussten beim Rad und dann gar nicht mehr das Laufen so abrufen konnten. Und jetzt durch eine gute Positionierung auf dem Rad, da will ich gar nicht Windschattenfahren vorwerfen, sondern einfach renntaktische Maßnahmen, ja, dass man relativ entspannt vom Rad kommt und dann als guter Läufer natürlich auch ein hohes Risiko geht. Gerade diese Mentalität, ich probiere es mal, wenn es nicht klappt, dann platze ich halt. Ja, also dass es mit mehr Risiko gelaufen wird, weil vielleicht auch mehr Chancen sind für Wettkämpfer. Und früher musste man schon halt mehr absichern. Da hast du gewusst, wenn du das nicht schaffst, das Rennen im Sommer, dann ist Hawaii im Eimer.
Ja.
Da kannst du vielleicht dann nochmal nach Kanada fliegen oder irgendwo hin, aber da gab es ja nicht mal Booking.com, du wusstest gar nicht, wie die Fliege schnell bekommst. Insofern musst du schon ein bisschen mehr absichern, auch die Rennen. Also du konntest es da nicht vergeigen. Und jetzt mittlerweile, wenn da zum Beispiel Will Clark hat den Streckenrekord von mir gebrochen vor 2 Jahren, glaube ich, war der Erste, der ist halt losgerannt auf Teufel komm raus und ist im Halbmarathon mit 1,16 durch und hat es halt irgendwie durchgehandelt und ist dann da die 2,40 gelaufen.
Ja.
Und das ist halt ein Unterschied. Und es fällt dann auch keinem auf, wenn Will Clark aussteigen würde in Frankfurt, weil er dann 2-3 Wochen später in England ein Rennen machen kann. Aber damals haben da die großen Athleten wie jetzt Norman oder auch der Lothar oder so, da musste da musst du das relativ absichern, das Rennen, und bist ab und zu dann doch nicht 100% gegangen. Du bist dann oft auf Hawaii 100% gegangen, deshalb gab es in Hawaii auch die großen Dramas oft, ja, wo auch bei mir selbst am meisten passiert ist, weil du da das größte Risiko gegangen bist. Und das ist gleichzeitig auch der größte Fehler, den man in Hawaii machen kann, dass man, klar, wenn du gewinnst, bist du immer ein hohes Risiko gegangen. Aber es ist natürlich ein Tanz auf Messerschneide, dass eher eine konservative Rennstrategie, ich sage immer so, früher war das diese Mark Allen Rennstrategie, die oft ein bisschen unpopulärer war, dass das schon auch für viele Amateursportler die bessere Alternative ist. Also nicht volles Risiko da zu gehen und überhaupt das Wort, ich habe Vollgas gegeben, das gibt es ja gar nicht, weil Vollgas kannst du ja keine 8 Stunden machen. Also man muss sich das Rennen immer irgendwo einteilen. Und das, ja, dieses Absichern des Ergebnisses und dann zu schauen, wenn ich die Möglichkeit habe, dann vielleicht in der zweiten Marathonhälfte oder hinten raus auf dem Rad da richtig nochmal Gas geben zu können, das macht mehr Sinn, wie am Anfang alle Körner gleich zu verblasen.
Rückblickend betrachtet, ich weiß ja nicht, was bist du für ein Mensch jetzt in den Monaten danach? Warst du eher jemand, der gesagt hat, ey, ich freue mich jetzt auf all das, was gekommen ist, oder bist du da auch so ein bisschen reflektiert oder kommt da so ein bisschen die Nostalgie hoch und du denkst, wenn du Bild XY oder Rennbericht oder sonst irgendwas liest oder siehst, dass deine Erinnerungen da so hochkommen, was sind so vielleicht die schönsten Erinnerungen, an die du auch in den letzten Monaten vielleicht nochmal denken musstest oder generell denkst, wenn du so auf deine Karriere zurückblickst?
Ja, also jetzt, da es relativ frisch ist, muss ich echt sagen, dass ich da noch ziemlich viel verdränge. Also ich lasse da das noch nicht richtig wirken auf mich und ja, denke einfach noch nicht so stark darüber nach. Vielleicht ist es auch noch so eine Art Abnabelungsprozess, weil ich doch sehr lange auch mit dem Sport verbunden war und auch immer noch bin. Aber so tolle Momente sind natürlich klar die ganz großen Rennen gewesen schon. Also es waren dann rückblickend für mich persönlich schon die ganz großen Erfolge, auch die Vorbereitung auf die Rennen, weil egal wo ich jetzt so ein bisschen bin, auch jetzt im Training, weiß ich halt fast zu jeder Stelle irgendeine Geschichte, was mir da passiert ist, eine Trainingseinheit, die geklappt hat oder die nicht geklappt hat, oder halt ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich von einem Jahr zum anderen einfach so viel besser wurde und den Berg halt so viel schneller hochfahren konnte, das kommt schon noch hoch. Und es gibt auch die guten Rennen haben sich auch richtig eingebrannt, so auf die Festplatte, dass du fast diese 8 Stunden nochmal Revue passieren lassen kannst. Also wie so ein Film, den du dir nochmal selbst anschauen kannst. Ja, es ist also für mich persönlich schon eine sehr wertvolle Zeit gewesen, auf die ich gerne auch zurückblicke. Und es ist auch überhaupt kein Zynismus da oder so, oder ja, dass ich über irgendwas schlecht reden müsste. Es waren natürlich auch die kleinen Momente, die vor allem auch das Reisen, das Kennenlernen von anderen Kulturen, vor allem auch von anderen Landschaften. Ich bin ja so ein Landschaftsfreak auch. Mhm. Ich schaue mal unheimlich gerne Landschaften an, und das in den Landschaften dann auch Sport zu machen, zu schwimmen in verschiedenen Ozeanen, Rad zu fahren in Wüsten, in Bergen, in den Alpen, auf Vulkaninseln, das ist schon ja extrem spektakulär gewesen. Klar, auch viel Quälerei und Schinderei, gerade bei den Ironman-Rennen haben natürlich, oder Langdistanzen haben dir die Beine irgendwann so wehgetan, dass du dich schon gefragt hast, muss das jetzt wirklich sein, aber...
Hatte das aber für dich vielleicht manchmal trotzdem so einen motivierenden Faktor auch, immer wenn der Schmerz dann so durchkam, dass man dann gesagt hat, hey, es tut zwar weh, aber guck mal, wo du gerade bist, was du gerade machen kannst, waren das Gedanken, die dich da in den Momenten vielleicht auch hochgezogen haben?
Ja, weil es halt immer doch noch eine Herausforderung war. Also bis zu meinem letzten Rennen war dieses Kribbeln da, diese Herausforderung, das Nichtwissen, klappt's nicht. Und diese, ich sag mal, freudige Erwartungshaltung, dass du dann im Rennen spürst, dass du über dich hinauswachsen kannst. Also das war der Drive, den ich immer gehabt habe und mir auch immer erhalten konnte. Also es war nie eine Routine. Im Endeffekt waren es routinierte Abläufe, die du gemacht hast. Aber ich war immer wieder... vom Packen der Radtasche habe ich immer die 7 Sachen irgendwo zusammengesucht und dann nochmal da was probiert und dann ein neuer Helm und halt auch die Ungewissheit, wie geht das Rennen aus, also dieses Kribbeln und auch oft dieser Zweifel und auch diese Ängste, die zu überwinden, das war halt immer, obwohl ich im Schnitt fast alle 4-5 Monate eine Langdistanz gemacht habe, die letzten 15 Jahre, war, also wenn man jetzt mal diese 42 Rennen durch 18 Jahre teilt, dann kommt man ja ungefähr auf 5 Monate. alle 5 Monate war. Also alle 5 Monate war irgendwie so ein neues, großes Erlebnis. Und so habe ich das auch wertgeschätzt. Ja. Also es war nie, die ganz großen Rennen waren nie, dass ich das abgehakt habe. Ich habe gesagt, okay, jetzt fliege ich da hin, mache das Rennen, dann weiter. Es war nie Routine. Mhm. Wie gesagt, routinierte Abläufe, aber es war immer wieder, und das habe ich mir erhalten auch, dass jedes Rennen irgendwo ein kleines Abenteuer für mich auch war, bis zum Schluss.
Ja, sehr wertvoll. Eine Frage, die ich Patrick Lange gestellt habe und Faris Al-Sultan gestellt habe und dir auch gerne stellen würde, weil du tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, deine beste Platzierung auf Hawaii ist Platz 6, oder? Gewesen?
5.
Mhm. 5, genau, okay. Entschuldigung, wollte ich mich kleiner machen, als du bist. Frankfurt allerdings hast du ja gewonnen. Und was würdest du sagen? Lieber Platz 1 in Frankfurt oder Platz 3 auf Hawaii?
Da würde ich Platz 3 auf Hawaii nehmen, weil ich war ja zweimal Erster in Frankfurt. Da kann ich einen eintauschen. Aber ich weiß, auf was du hinaus willst. Und die Frage kriege ich oft gestellt und habe ich mir auch oft gestellt, okay, das mit dem Hawaii-Sieg ist sowieso, Hawaii-Sieg ist unglaublich. Also das zu schaffen, ist der absolute Wahnsinn. Und es schaffen halt nur die wenigsten. Ja, und es gibt zig coole Triathleten, die es auch hätten verdient oder wie auch immer und haben es nicht geschafft, aber die sind ja trotzdem noch am Leben. Und ich glaube, ich habe es oft probiert und so richtig gescheitert bin ich nie. Also so ein Andi Rehlert, der war jetzt zweimal wirklich ganz, ganz nah dran. Und ich habe ja in der Zeit, war ich auch live dabei und habe die Rennen auch verfolgt als Athlet. Und das ist natürlich schon krass, wenn du merkst, hey, du hättest es echt schaffen können. Aber ich war ja mit Platz 5, dann war ich zigmal 6., 8. Also ich war immer so ein bisschen ein Stück hinten dran. 2008 war ich mal, oder 2007 war ich mal 3 Minuten weg vom Podium oder 2 Minuten. Da habe ich ein bisschen dran geschnuppert, aber ich war immer ganz gut auf Hawaii, aber nie so überragend, weil, glaube ich, rückblickend auch das Rennen mit dieser brutalen Hitze und dem flachen oder mit diesem Drückerradkurs mir nie ganz so 100% gelegen ist. Insofern ist es ganz gut und ich würde dann das auch nicht eintauschen wollen, weil dann würde ich ja das Frankfurt-Rennen für mich entwerten und das war mir so viel wert, auch da gut zu performen in Frankfurt und auch gerade für die deutschen Rennen. Das war sehr wichtig, auch damals für meine Sponsoren auch. Und ja, ich konnte eigentlich meine Karriere gut über die Rennen auch aufbauen und habe da eine gute Wahrnehmung gehabt. Und Hawaii, und ich glaube, in so einer Sportlerlaufbahn rückblickend brauchst du auch irgendwo ein paar Dellen, ja, ein paar Dinge, die halt nicht funktioniert haben, weil sonst ist alles zu glatt auch und ist... Ja, für mich ist es halt eine Geschichte, über die du sprechen kannst. Also die Frage kann ich immer wieder beantworten. So, warum hast du eigentlich nie Hawaii gewonnen? Da kann man immer drüber reden, kann man drüber philosophieren. Ja, ich war zu schwach, ich war zu langsam, ich war zu doof. Also oder ich habe einfach andere Rennen gewinnen können. Und ich muss froh sein, dass ich so viele andere Rennen gewinnen konnte. Ja, also es wäre echt nicht in Ordnung, wenn ich da jetzt rumjammer wegen Hawaii, ganz im Gegensatz. Also ich bin mehr froh, dass es bei so vielen Rennen geklappt hat, auch auf den ganzen verschiedenen Kontinenten, wo ich das hingekriegt habe, dass es einfach die ganze Karriere da für mich selbst ein bisschen entweihen wird, wenn ich jetzt da ein großes Drama drum machen würde. Ich habe das abgehakt, ich habe es probiert bin da auch oft dann auch gescheitert. Also ich habe es immer relativ gut ins Ziel gebracht. So zwischen 2006, glaube ich, und 2013 war ich ja fast immer in der Top 10. Und ja, gratuliere allen, die das geschafft haben. Und es ist natürlich der heilige Gral, das Rennen.
Und unabhängig von deinen Frankfurt-Siegen, einfach von der Wertigkeit, wenn du das mal ein bisschen nüchterner betrachtest, lieber einen Sieg bei einem Rennen wie in Frankfurt oder nicht eintauschen gegen den Sieg auf Hawaii. Ich glaube, da wäre jedem klar, für was man sich entscheiden würde. Aber halt dann in Anführungszeichen nur dieser dritte Platz, dafür auf dem Podium oder lieber einen Sieg bei einem anderen Rennen?
Nee, also in Hawaii ist ja schon so, dass diese Top Ten, auch du siehst auf der Bühne auf Hawaii, da gibt es ja kein Treppchen, ja, dass der Erste vor dem höher als der Zweite steht. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist mir ganz am Anfang auch aufgefallen in Kona, dass auch die Top Ten kriegen auch fast den gleichen Pokal, diese braune Salatschüssel. Umeke heißt es, glaube ich, wo du deine Wertgegenstände auch verwahren solltest und die deiner Familie weitergeben solltest. Also, und deshalb, ob du jetzt der Dritter oder Fünfter bist, Siebter, klar, Dritter ist schon cool, aber ich glaube, da ist zwischen Platz 1 und dann 2 bis 10 ist da der größte Unterschied. So, der Unterschied zwischen Platz 4 und 7 ist da gar nicht da. Du bist echt froh, wenn du da oben stehen kannst, gehörst zu den Top 10 und Und da ist auch die Wertschätzung da. Das habe ich auch immer erfahren. Also wenn wir da hochgegangen sind, haben vor der Bühne gewartet und da kam ein Dirk Bockel oder ein Torbjörn Sindballe oder auch Craig Alexander und so. Das war echt eine super Atmosphäre und du warst auf Augenhöhe. Klar, der Sieger war der Champion, aber sonst hat sich da jeder für jeden gefreut und Eneko Janos oder man war einfach in einer kleinen, ausgewählten Gruppe von Athleten, die sich einen Tag vorher 8 Stunden lang die Köpfe eingeschlagen haben, also sich selbst und gequält haben und dann da dazu zu gehören und da diese Wertschätzung auch gegenüber auch den anderen zu haben, das war einfach ein unheimlich tolles Gefühl und da war es dann im Endeffekt egal, ob du als Fünfter ein paar tausend Dollar mehr gewonnen hast wie der Achte. Doof ist natürlich, wenn du Elfter bist oder 15er. Das ist natürlich die Katastrophe in Kona, aber Katastrophe in dem Sinn, dass du halt weit weg bist von allem. Ja. In der Anfangszeit gab es auch noch bis Platz 15 Preisgeld damals bei mir und da gab es auch, die ersten 10 haben sich automatisch fürs nächste Jahr qualifiziert. Das war immer ganz, ganz komfortabel auch. Ja, insofern bin ich trotzdem froh, dass ich nicht mehr über die Lavafelder einen Marathon rennen muss, weil es ist natürlich eine unheimliche Belastung.
Ja, alles hat seine Zeit. Wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Werfen wir zum Abschluss vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft. Was erwartest du dieses Jahr, um mal bei Hawaii zu bleiben, vom Rennen auf Hawaii und wen siehst du da ganz vorn?
Okay, Profiszene Deutschland, Profiszene international. Also ich erwarte natürlich, ich sag mal, von den Frauen jetzt viel in diesem Jahr. Es gibt zwei Top-Mädels aus Deutschland mit Laura Philipp und Anne Haug, was super gut ist und was längst überfällig ist im Sport, dass es auch richtig schnelle, gute deutsche Mädels gibt, die in Hawaii auch im Sieg mitlaufen können.
Jetzt baust du aber ganz schön Druck auf.
Das muss jetzt kommen und das, glaube ich, die Chancen sind auch da und es braucht auch der Triathlonsport in Deutschland. Und da drücke ich denen wirklich richtig die Daumen, mehr auch wie den deutschen Jungs, muss ich sagen. Für die deutsche Szene sind natürlich die Rennen wie Rot in Frankfurt super interessant. Ich bin die 4 Tage in Rot auf der Seebühne anzutreffen und mache da ziemlich viel, auch um das Rennen rum. Und ich finde es klasse, dass der Sebastian Kiene zurückgeht nach Rot. Bin da gespannt, auch wie Andi Dreiz das macht auf dem Rad, wie die da. Ich denke, die werden auch zusammen fahren und werden Gas geben und hoffe dann auch auf einen coolen Lauf, werde das Rennen live mit anschauen. Und da wird es auch definitiv eine richtig, wenn das Wetter stimmt, eine richtig, richtig schnelle Zeit geben. Also ich denke auch, dass da in Rot der Sebastian unter 57 machen kann, weil das Rennen einfach auch renntaktisch im Andi 13 dann zusammen schnell werden kann. Frankfurt muss mal schauen, wie der Patrick Lange wie er da performt, kommt aus der Region und hat auch viel mitgemacht, ist er auch ein guter Typ. Ich habe früher viel auch Rennen mit ihm gemacht und es ist phänomenal, was er für eine Leistungskurve hingelegt hat die letzten Jahre. Und so ein Frankfurt-Sieg wäre schon eine große Sache für ihn. Aber ich drücke da in Frankfurt vielleicht mehr so ein Underdog, ein bisschen die Daumen, dass vielleicht jemand auch gewinnt, mit dem man so gar nicht rechnet. Das wäre natürlich auch cool immer für den Sport, dass jetzt außerhalb von den großen Namen mal dann jemand kommt, wo man sagt, boah, der ist so ein Rebell und hat es probiert und war vielleicht für eine Überraschung gut.
Ja, traditionell gibt es denjenigen, der eigentlich immer jedes Jahr irgendwie auf Hawaii, so letztes Jahr war es David McNamee. Ich glaube, 2014 haben sich alle umgeschaut, als auf einmal dann Ben Hoffman als Zweiter eingelaufen ist. Von daher sind wir gespannt. Timo, erstmal vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Und wir werden das weiter verfolgen, was du machst und natürlich, was die Triathlon-Welt generell macht dieses Jahr.
Ja, ich bleibe nicht am Ball, ich bleibe im Wasser, auf dem Rad und laufen und werde das alles verfolgen. Und ja, freue mich einfach, in der Szene zu bleiben und wer was wissen will, kann mir gerne eine Mail schreiben, mich kontaktieren und bin fast für jeden Spaß zu haben.
Alles klar, super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.